Wir heiligen uns und ersehen, wieder bei euch sein darf, weil der Saal so gut besetzt ist. Und wir können hier noch öffnen, sodass noch mehr Platz ist. Wir wollen die Zeit, die wir noch haben, bis der Herr kommt, und das ist nicht mehr sehr viel, die wollen wir benutzen, um fertig zu werden, innerlich und äußerlich, hinein in die Strahlbildherrlichkeit Gottes und Christi verwandelt zu werden. Ich habe heute einen Auftrag von Gott, darf ich sagen, ohne Übertreibung, etwas zu bezeugen von der Gottes Ebenbildlichkeit. Meine Freunde, es genügt nicht, wenn wir wissen, Jesus starb für uns und hat unsere Sünden bezahlt durch sein teures Blut. Und nun werden wir nicht mehr verdammt, weil er die Verdammnis trug. Das ist eine grundlegende, gewaltige Wahrheit, aber sie genügt nicht für unser Dürsten des Herzens und für die Vollendung. Gott will uns Größeres und mehr geben. Die Vergebung der Sünden ist der erste Schritt. Und wenn ein Kind den ersten Schritt tut, das ist eine schöne Sache. Aber wenn es dabei bleibt, beim ersten Schritt, und es lernt nicht gehen und laufen und springen, das ist eine böse Sache. Und so ist es auch mit den göttlichen Wahrheiten. Der erste Schritt lautet, ich verlorener Sünder bin zu Jesus gekommen. Und er hat meine Sünde auf sich genommen und hat sie am Kreuz schon längst bezahlt vor 2000 Jahren. Und das glaube ich und damit rechne ich. Und das gibt meinem Leben eine neue Kraft, einen Auftrieb und eine Seligkeit. Und das freut mich, dass ich endlich meine Sünden los bin. Das muss sein. Das ist der erste Schritt. Und ich bin überzeugt, es sind hier keine drei Menschen, die diesen ersten Schritt noch nicht getan haben. Bin ich überzeugt. So wie ich euch kenne. Seit Jahren und manche seit Jahrzehnten. Wir wollen mehr. Unser Herz dürstet. Unser Geist und unsere Seele verlangen danach, dass wir mit derselben Herrlichkeit, mit derselben Strahlkraft, mit denselben Gotteswonnen erfüllt und überfließend werden, mit denen Gott seinen eigenen Sohn erfüllt hat, damit wir teilhaftig werden seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit, seiner Reinheit, seines Friedens und seiner Freude. Danach verlangt unser Herz. Danach verlangt Gottes Herz. Und deshalb strecken wir uns aus, oh Gott, mach uns zu Menschen, voll von dir und leer von allem anderen. Das allein ist das vollkommene Glück und die vollkommene Freude. Es gibt viele Menschen, liebe Menschen, moralisch wertvolle Menschen, die glauben an Gott und glauben an Jesus, die glauben an das Kreuz, dass die Sünde bezahlt ist. Aber dabei bleiben sie stehen und stecken. Und das genügt nicht. Es gibt mehr, es gibt Größeres, es gibt auch eine Zielwahrheit. Und die Zielwahrheit, die lautet, wir werden sein wie er, ihm gleich in allen Dingen. So wie er, mit all seinen Kräften und Seligkeiten. Und deshalb will ich heute Morgen, Verzeihung, heute Nachmittag, ein Zeugnis geben von der Gottes-Ebenbildlichkeit. Und lese dazu ein uns allen bekanntes Wort zu Anfang aus 2. Korinther 3, den 18. Vers, den wir uns tief ins Herz prägen sollten. Dort heißt es nämlich, wir alle aber, wir alle, mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Nun ist das ein bisschen schlechtes Deutsch. Ich will es mal etwas besser übersetzen. Das ist ein sogenanntes Partizipum Präsentis. Das heißt, dadurch, dass wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, dadurch, dass wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild oder in das Bild oder nach demselben Bild. Von einer Herrlichkeit zur anderen, durch den Herrn, den Geist, Das ist ein gefühltes Wort, würde es Pfarrer Böberle nennen. Bei einer seiner Lieblingsausdrücke, ein gefühltes Wort, ein Fühlwort. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, in denselben Glanz, in dieselbe Würde und Kraft und Schönheit, in der Christus jetzt zu Rechten seines Vaters ist. Genau in dasselbe werden wir verwandelt. Und zwar dadurch, dass wir den erhöhten, verklärten Herrn, seine Doxa, seine Strahlkraft, seine Ausstrahlungsdynamik, seine göttlichen Freudenenergien anschauen. Das heißt, mit allen Sinnen in uns aufnehmen. Das ist Anschauen. Anschauen heißt mit allen Sinnen aufnehmen in unser Herz. Professor Köberle würde sagen, dass die Bildschicht unserer Seele verwandelt wird in den Glanz Gottes. Sehr gut ausgedrückt. Den Ausdruck hat er öfter gebraucht. Gottes Ebenbildlichkeit. Ich lese dazu noch ein zweites Wort. Ein ernstes Wort, das aber dazu gehört. 2. Korinther 4, Vers 4. Da heißt es, der Fürst dieser Welt, das ist Satan, wörtlich der Fürst dieses Äons, dieses Zeitlaufs, in dem wir jetzt stehen, der endet mit der Wiederkunft Christi in unserer Entrückung. Da endet dieser Zeitlauf der Bosheit. Da kommt ein neues, ein gewaltiges und wunderbares, was unser Herz trunken macht in heiliger Freude, wenn wir es zu erfassen beginnen. Der Herr dieses Äons, dieses Zeitlaufs, hat den Sinn der Ungläubigen verblendet, hat den Denksinn oder den Sinn verblendet, damit er ihnen nicht ausstrahle oder ihnen nicht ausstrahle, hineinstrahle, der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit, welches ist Christus, das Bild Gottes. Wir sehen also, dass auf der einen Seite unser Herz voll Verlangen ist nach der Herrlichkeit und dem Bild und dem Gleichgestaltetsein und dem Erfülltsein mit dem Glanz und der Würde und der Schönheit Gottes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist hier eine ungeheure Gegenkraft, die kommt von Satan, das ist der Herr dieses Äons, der Fürst und Gott dieser Welt, wie er in Epheser 2, Vers 2 genannt wird. Und er will nicht, dass etwas von diesem wunderbaren Kraft- und Schönheitsbild Christi in uns lebendig wird, in uns gestaltet wird, uns erfüllt und durchdringt. Er will, dass wir in der Sünde und in der Gleichgültigkeit und in der Langeweile und in der Sinnlosigkeit dieser Welt und ihrer verlogenen Reklame und Propaganda und in ihrer Lüge von Alkohol und Tabak und Sexualität und Drogen und all diesen Dingen, damit wir in diesem Schmutz zugrunde gehen und uns nicht der Glanz Gottes erfüllt, beseligt, reinigt, heiligt, vollkommen macht. Das will Satan nicht dulden. Und wir stehen jetzt mittendrin in diesem Kampf. Wer ist stärker? Jesus oder Satan? Wer ist stärker? Jawohl, Jesus ist stärker. Jesus ist Sieger. Und Jesus bleibt Sieger. Und das bezeugen wir aufgrund der Schrift. Wir bezeugen es aufgrund der persönlichen Erfahrung. Und viele von uns bezeugen es aufgrund von so vielen Dutzenden oder Hunderten von Menschen, die durch ihn sein Zeugnis, und viele so unter uns, hier unter Hans besonders, zum lebendigen Glauben gekommen sind. Wir haben erlebt, Jesus ist stärker als alle Bindung, als alle Schuld und Schande, als alle geheime Not. Jesus ist der wahre Beglücker und Beseliger seiner Schöpfung. Und der Feind ist der große Betrüger, der Fürst, der Lüge, der Lügner und Mörder von Anfang an. Und wir stehen mittendrin in diesem Kampf und können unser Herz entweder nach der einen Seite lenken oder nach der anderen Seite. Und das ist die Würde und zugleich die Bürde eines Gläubigen, dass er von Augenblick zu Augenblick aufgerufen ist, sich zu entscheiden für die Lichts- und Liebeskräfte von oben und sich abzuschirmen und Nein zu sagen zu Augenlusten, Fleischeslusten, Hochmut des Lebens, zu Mammon und Sexus und Vergnügen und all dem Dreck, den uns der Teufel als Surrogat, das heißt als Ersatz für die wahren Wonnen unseres Gottes zu geben, gewillt ist. Da stehen wir drin. Und das ist unser Kampf. Ein fortwährendes Ja zum Herrn und ein fortwährendes Nein zu uns selbst, zu unserem Trotz, zu unserer Bosheit, zu unserer Undankbarkeit, zu unserer Lieblosigkeit, zu unserer Kälte, zu unserer, ach, was soll ich für einen langen Lasterkatalog aufzählen, zu all den Dingen, die nach unten ziehen. Wir sagen Ja zu ihm, dem wunderbaren Heiland, der sich erniedrigt hat bis in den Tod, auf dass auch wir den Mut haben, den Sterbensweg der Welt und dem Ich und der Sünde und dem Teufel und den Trieben des Fleisches gegenüber Ja sagen zu können zu Gott und seinem vollen Heil. Und deshalb, die Gottesebenbildlichkeit ist das Ziel Gottes mit uns. Wir sollen werden so schön, so vollkommen, so strahlend, so herrlich und so glücklich wie sein eigener Sohn. Und der Feind, der will, dass uns dieser Glanz, diese Wahrheiten, diese Tiefen und Herrlichkeiten nicht ins Herz hineingehen. Er will das verhindern durch den Betrug der Welt und der Sünde, durch den Tamtam und durch den Plunder, den die Welt uns geben will, indem sie uns empfiehlt, wenn man die richtige Rasierklinge hat oder die richtige Zigarettenmarke raucht, da ist man ein glücklicher Mensch. Guck doch die großen Plakate, wie sie da stehen mit ihren Zigaretten und strahlen und leuchten, als ob das das größte Glück der Welt wäre. Ich habe Hunderte, nein, nicht Hunderte, Tausende von Menschen angesprochen, besonders Jüngere, die rauchten, haben Gelegenheit, jeden Tag auf der Straße, jeden Tag. Sie sagen, na, schmeckt die Zigarette? Ja, nein. Ich sag's dir mal, wie ich es mache. Dir ist zum Kotzen übel. Du möchtest am liebsten nicht mehr rauchen, aber du kannst es nicht lassen. Du bist ihm verfallen und musst immer wieder. Stimmt's? Ja. Hat mir noch keiner gesagt nein. Alle haben sich gesagt ja. Wenn man das Beten sagt, sich mit Vollmacht erfüllen lässt, zitternd vor sich, aber voll Vertrauen, dass ein Zeugnis von Jesus durchschlägt. Meine Freunde, in diesem Kampf stehen wir all drin. Bei euch ist nicht die Zigarette, ihr lieben alten Omas. Na, das sind andere Dinge. Das ist vielleicht die Schokolade oder Torte mit Schlagsahne oder bei den Jungen ist vielleicht ein Krimi oder ein Film. Bitte? Bohnenkaffee, ja. Ja. Da habe ich beinahe ein böses Gewissen. Von Zeit zu Zeit trinke ich auch so gerne eine Tasse Bohnenkaffee. Aber ich kann es auch lassen. Ich führe eine ernste Sprache mit meinem alten Adam. Mit mir selbst. Ich habe früher 160 Pfund gewogen. Jetzt wiege ich noch 134. Und fühle mich viel jünger und kräftiger und glückseliger. Und da sage ich manchmal, wenn ich einen Fasttag einschiebe, da sage ich, du vollgefressener Bauch, du brauchst gar nichts zu murren und zu knurren. Es gibt nichts zwei Tage. Frisst nichts. Man muss. Bitte, hat Paulus auch so gemacht? Er schreibt, er züchtigt seinen eigenen Leib, sein Fleisch. Und er ist in Gefangenschaft. Schreibt Paulus. Seid meine Nachahmer. Ich sage das nur nebenbei. Durch den Hand seine wunderbaren Einwurf. Ja. Jetzt wollen wir aber weiter fortfahren. Ich will euch ja etwas sagen von der Gottesebenbildlichkeit. Ich habe euch gezeigt, wie auf der einen Seite der Heilige Geist ein tiefes Verlangen in uns weckt. Oh, ich möchte so strahlen, so herrlich, so unvergänglich, so ewig, so Jesus gleich werden wie Gott und sein Sohn. Oh, ich möchte auch so werden. Das Verlangen wohnt in jedem, der einmal anfängt, die Bibel wirklich gründlich zu lesen. Und auf der anderen Seite kommt der Alltag. Morgens fängt es an, ja, sag mal, mit dem Bohnenkaffee. Und dann geht es weiter mit dem Naschen und mit der Unzufriedenheit und mit dem Missmut und mit der Gebetslosigkeit, in der wir in den Tag gehen und ohne das Wort Gottes als Speise zu nehmen und die Zeitung uns wichtiger ist als die Bibel und die illustrierte Zeitung oder sonstige Dinge. Meine lieben Freunde, da stecken wir alle drin und können aus eigener Kraft nicht herauskommen. Ob das was Kleines ist oder was Großes, darauf kommt es gar nicht an. Aber wenn wir den Mut haben, wenn wir den Mut haben, den Namen des Herrn anzurufen, da dürfen wir erfahren, wer den Namen des Herrn anruft, der wird herausgerissen werden oder errettet werden. Man kann auch sagen, der wird selig werden. Aber das Wort ist viel stärker im Urtext. Herausgerissen aus seinen Bindungen, aus seinen Bedrängnissen, aus seiner Schwermut, aus seiner Angst, aus seinen Selbstmordgedanken, aus seinem Neid, aus seinem Geiz, aus seinem Hass, aus seinen Finsternissen, die ihn erfüllen und quälen und drangsalieren. Werden wir herausgerissen und werden erfüllt mit dem ganzen Glanz und der ganzen Würde und der Schönheit und Kraft unseres Herrn Jesu Christi, des Sohnes Gottes, hochgelobt in Ewigkeit. Da stehen wir drin. Und nun will ich da noch verschiedene Dinge in diesem Zusammenhang sagen. Ich erinnere euch an Kolosser 1, Vers 15. Kolosser 1, 15. Da steht von Jesus geschrieben, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Die anderen sind, die Schöpfung ist geschaffen. Aber aus dem Geschaffenen heraus ist einer geboren. Ist einer, das Wort kann man auch übersetzen, gezeugt. Das ist dasselbe Wort, gezeugt oder geboren. Christus ist von Gott gezeugt und ist aus Gott geboren. Und jeder, der glaubt, ist von Gott gezeugt durch den Heiligen Geist und ist aus Gott geboren. Das ist ein Wort von einer ungeheuren, schier unerschöpflichen Tiefe und Schönheit, diese Zweigeschlechtlichkeit Gottes und Christi und des Glaubenslebens und des zukünftigen Auferstehungsleibes. Das ist eine gewaltige Wahrheit, die aber weithin gänzlich unbekannt ist. Ich bin schon angegriffen worden durch Schriften und Broschüren von irgendwelchen Leuten, die sich für bedeutende Männer hielten und es in gewissem Sinn auch waren. Doktoren und Gelehrte haben mich angegriffen und geschmäht, dass ich glaube an die Zweigeschlechtlichkeit Gottes. Gott ist unser Vater, der uns gezeugt hat. Und Gott ist unsere Mutter, aus der wir geboren sind, denn wir sind aus Gott geboren. So wie ihr aus einem Weib, aus eurer Mutter geboren seid. Vom Vater gezeugt, aber aus der Mutter geboren. Das ist ein tiefes Geheimnis, was uns die letzten, gewaltigsten Gedanken in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellt, sodass unser Geist erschauert. Ich habe das Staunen gelernt, Hans Bruns, sagst du, und ich auch, und wir auch. Meine Freunde, ich lese dazu noch einmal, Kolosser 1, 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und was er ist, das werden wir einmal sein, im gleichen Vollumfang. Wir werden alle ein Bild Gottes, das Bild Gottes an und in uns tragen, von derselben Leuchtkraft, von demselben Glanz seiner Schönheit durchströmen und erfüllt sein, sodass nichts Dunkles mehr in unserem Leben ist. Keine Spannungen mehr von Schwermut und Angst und Selbstmord und Wahnsinn und keine Kräfte mehr von Geiz und Neid und Hochmut und Fleischeslust und all diese Dinge, die hören einmal völlig auf in dem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt. Da werden die eigentlichen Sehnsüchte erfüllt. Natürlich ruhen wir jetzt allein auf dem Kreuzen der Auferstehung. Ganz gewiss ist das der Quellort, aus dem alles Heil fließt und quillt. Ganz gewiss. Aber es gibt mehr. Das heißt, er ist für uns gestorben. Ja, viel mehr. Er ist auch auferstanden und so weiter. Steht in der Schrift. Das ist keine Verkleinerung des Kreuzes, sondern das ist die Ergänzung, die Weiterführung. Ich lese den Vers weiter. Welcher ist das Bild des unsichtbaren Gottes? Der Erstgeborene der Schöpfung. Denn durch ihn ist das All schöpfungsmäßig ins Dasein gerufen worden. Was in den Himmeln, was auf der Erde. Sichtbares und Unsichtbares, Thronen, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, das All ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und er, der Herr, ist vor allem. Und das All besteht zusammen, steht im Zusammenhang mit ihm. Mit ihm. Mal bis daher. Meine Freunde, wenn uns diese Herrlichkeit des Christus aufleuchtet und wenn uns lebendig wird, wir sind Teilhaber seiner Herrlichkeit. Wir sind Teilhaber der Herrlichkeit Jesu Christi, steht geschrieben, im 2. Thessalonischer Brief oder im 1. und sind Teilhaber der Herrlichkeit Gottes. Dann erst werden die letzten inneren Traurigkeiten, Nöte, Hemmungen, Belastungen, Freudlosigkeiten, die werden dann erst gelöst, verwandelt in Dank und Freude und Jubel und Anbetung. Jawohl, wenn das nicht so wäre, glaubt es mir, ich stünde nicht hier. Aber es ist wahr, es ist wahr. Es ist nicht so, wie ich sage, sondern es ist noch viel größer, es ist noch viel schöner, viel wesenhafter und durchschlagender. Ich bezeuge das, damit wir uns alle ausdrücken, immer mehr erfasst und erfüllt zu werden von ihm. Ich lese dazu noch aus Kapitel 3, den 10. Vers im Kolosserbrief, Kapitel 3, 10. Ihr habt angezogen, erst heißt den alten Menschen habt ihr ausgezogen, wie ich ein schmutziges Arbeitsgewand, oder ein Gewand, das befleckt ist, mit dem ich Gartenarbeit gemacht habe, ausziehe und habe mich dann unter die Dusche gestellt und habe mich gereinigt und nun ein anderes reines Gewand anziehe, um in eine Versammlung zu gehen oder einen Besuch zu machen. Und so haben wir den alten Menschen nach Kolosser 3,10 oder 3,9 ausgezogen und den neuen Menschen angezogen wird. Angezogen und der wird erneuert zur Erkenntnis nach dem Bilde Gottes. Erkenntnis. Erkenntnis heißt liebesmäßiger Umgang und innigste Vereinigung, dass neues Leben und neue Welten werden. Das heißt Erkenntnis. Kenntnis heißt Wissen. Das heißt Gnosis im Griechischen. Aber Erkenntnis, das geht weit darüber hinaus. Das heißt deshalb Epignosis. Epi heißt über oder hinauf oder drüber. Das ist mehr. Ich wiederhole immer wieder das Wort und werde nicht müde, es zu sagen. Adam erkannte sein Weib und sie gebar. Erkennen ist eine liebesmäßige Vereinigung von Zweien, damit ein neues Leben erstehe und sich entfalte. Das ist Erkennen. Und wir sind erneuert zur Erkenntnis Gottes und Christi. Wir sollen mit ihm liebesmäßigen Umgang haben. Dafür ist die sexuelle Frage irdisches auf der untersten Stufe einer gefallenen Schöpfung unter dämonischen Verführungen stehendes Vorbild. Aber es ist ein Vorbild. Es ist ein Vorbild. Das ist auch eine Liebe. Der Sex und die Erotik ist auch Liebe. Aber auf der untersten Stufe, die hinab und nicht hinaufziehen. Die Philadelphia, die Bruderliebe und Freundesliebe, schon viel mehr. Aber die Agape, die Gottesliebe, das ist das Höchste und Schönste, was es gibt. Und wer die einmal geschmeckt hat, wer einmal sagen kann von den reichen Gütern seines Hauses und seines Herzens, wird man trunken. Wer das sagen kann und ein Zeugnis geben von der heiligen Trunkenheit, die der hat, der sich ganz dem Herrn hingegeben hat, der ist ein glückseliger Mensch. Ich habe in letzter Zeit öfter, in den letzten Jahren, ein Wort erwähnt nach dem französischen Urtext, nach der Seconde-Bibel. Da heißt es, was in der Elberfelder Bibel zum Beispiel genannt wird, der vertraute Umgang. Das Geheimnis Gottes ist bei denen, die vertrauten Umgang mit ihm pflegen. Das heißt, Gott enthüllt uns seine letzten und tiefsten Geheimnisse. Dann, wenn wir einen persönlichen, vertrauten Umgang mit ihm haben, aber keinen Fremden. Meine persönlichen Geheimnisse sage ich nicht jedem auf der Straße und jedem, der bei mir im Zug sitzt. Und dieses Wort heißt bei Seguin Douce Intimität, das heißt süße Intimität, süße Vertraulichkeit. Das klingt sehr seelisch, das klingt beinahe fleischlich, aber es ist ein Wort, das kennt die Schrift. Beiliebe ist mir süßer denn Frauenliebe, sagt einmal David, auch ein prophetisches Wort mit dem Jonathan. Ich will darauf nicht eingehen. Ich will nur sagen, das gibt es. Wo die Gottesebenbildlichkeit wird da gezeugt und geboren. Wo ein Mensch die Freuden und Genüsse dieser Welt, Essen und Trinken und Wohnung und Kleidung und Sexus und Vergnügungen aller Art und Reichtum und Ehre und Schönheit und was alles dazu gehört, Sport und Mode und all das Zeug, wer das innerlich nicht abgelegt hat, wir brauchen ja als Leitung, wir sind ja auch alle ordentlich gekleidet, natürlich, wir brauchen alle Nahrung, wir brauchen alle eine Behausung, ein Bett, sind wir dankbar dafür, aber es ist uns nicht das Letzte und Einzigste, es ist uns etwas, was wir benutzen, dankbar benutzen, wofür wir danken, aber er selbst ist unsere Freude und unsere Liebe. Und wer das pflegt, wer mit dem Herrn dauernd redet, das kann man. Das kann man sogar im Traum und im Schlaf. Ich erwache und bin noch bei dir, sagt einmal David. Das heißt, ich war die ganze Nacht, während ich schlief, war ich fortwährend bei dir, du bei mir. Das ist ein tiefes Geheimnis des Traumlebens für uns, die Gläubigen. Das ist auch ein Beweis, dass es eine Erlösung des Traumlebens gibt. Nicht nur des Gedankenlebens, nicht nur des Trieblebens, nicht nur dessen, was wir sprechen, was wir tun, was wir denken, fühlen, wollen, planen. Nicht nur dessen. Das geht tiefer. Das geht bis ins Unbewusste. Ins Unterbewusstsein zuerst und dann ins Unbewusste. Meine Freunde, es gibt eine Douce-Intimität, ich will das Wort zum zweiten Mal gebrauchen, eine süße Vertraulichkeit mit dem Vater und mit dem Sohne durch den Heiligen Geist mittels des Wortes Gottes in der Gemeinschaft der Heiligen. So, jetzt habe ich aber viele Kanäle genannt. Ich könnte noch 3, 4 dazu nennen. Durch gemeinsames Gebet, durch Handauflegung, durch Lösung von allen Ängsten, allen Gebundenheiten. Was sie auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Und wer einmal erfahren hat, was es heißt, gelöst zu werden, oder das noch größere, andere im Namen Jesu zu lösen. Sei gelöst. Wer das mal erfahren hat, der kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der hat das Staunen gelernt. Das will Gott. Das macht unser Leben glücklich. Und das ist alles nur noch Vorstufe. Denn, o Heiland, ganz genügt uns nicht, was wir alles haben. Jetzt durch den Glauben an ihn. Wir möchten schauen dein Angesicht. Oh, komme bald. Ja, komme bald, Herr Jesu. Wenn das die Triebkraft, wenn das die geheimste Flamme auf dem Altar unseres Herzens ist, wenn das uns verzehrt wie ein glühendes Feuer und umschmilzt hinein in das Ebenbild, in die Klarheit und Schönheit und Unvergänglichkeit Christi, dann ist es gewonnen. Ich muss aber weitergehen. Dieser Prozess der Umschmelzung, das ist nicht ein begeisternder Prozess. Von Halleluja, praise the Lord, Halleluja. Das ist ja nicht der Umschmelzungsprozess. Gebt gut Acht, das braucht ihr einmal alle, ehe ihr die Erde verlasst. Ist ein Prozess, der durch ein tägliches Sterben geht. Wir sterben täglich, aber wir sterben mit Freuden, weil wir wissen, aus was für einer Welt wir heraussterben. Aus dieser Welt des Untergangs, der Sünde und des Todes, des Gestankes und des Mordes. Und in was für eine Welt wir hineinsterben. In die Welt der Unvergänglichkeit und Schönheit. Das wissen wir. Ich will euch nun, ich habe euch hier zwei Briefe mitgebracht. Ich bringe sonst keine Briefe mit. Ich verbrenne seit ich Haussuchung durch die Gestapo hatte. In der Nazi-Zeit haben sie mir mal mein ganzes Haus durchsucht. Und dann habe ich, nachdem die fort waren, die zwei Beamten, die haben zufällig mich gekannt, mussten was beschlagnahmen, um mich ins KZ zu bringen. Und sagten mir, Herr Heller, wir müssen zwei Sachen beschlagnahmen. Sonst dürfen wir nicht das Haus verlassen. Geben Sie uns zwei Sachen, die Ihnen nicht schaden, aber die doch wert sind, beschlagnahmt zu werden. Da sagt, gut, nehmen Sie hier eine Nummer wie hieß unsere Zeitschrift, Wort und Geist, heute Gnadenherrlichkeit, nehmen Sie das. Und dann haben Sie noch eine Nummer, wo ich Mitarbeiter war, eines anderen Bruders, nehmen Sie die auch. Da steht drin, dass Israel das Volk Gottes ist. Und dass wer die Juden antastet, seinen auch Apfel antastet. Das steht da drin. Und das dürfen Sie beschlagnahmen. Da können Sie sagen, das schreibt der. Aber die können mir nichts antun. Denn das war ja durch die Kontrolle gegangen. Und das haben die alles überlesen, die das zu prüfen haben. Und dann, als die weg waren, die zwei, die mich gerettet haben vor dem KZ, da habe ich in derselben Nacht an Briefen und Briefdurchschlägen, Karten und Kartendurchschlägen, habe ich in derselben Nacht, was meint ihr, wie viel verbrannt? Wie viel? 30? 10.000. 10.000. Viele Ordner. Da habe ich die halbe Nacht in der Waschküche gestanden und so ein Feuer gemacht und so weiter. Ja, sowas muss man erlebt haben. Und seitdem habe ich die meiste Post, wenn ich sie gelesen habe, lese ich sie noch einmal und dann lese ich meine Hände drauf auf die Post und segne die Schreiber. Also wenn ihr mir einen Brief schreibt mit einem Sündenbekenntnis oder mit einem Glaubensbekenntnis, dann segne ich, was ihr geschrieben habt und segne euch. Und er fließt in euer Leben, dieser Segen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und ich habe nicht mehr viele Dinge aufgehoben. Die zwei habe ich zufällig in meiner Bibel hinten liegen. Habe ich gestern erst entdeckt. Die lese ich euch vor. Zwei kurze Briefe. Um euch zu zeigen, wie sich innerlich unser Leben in Herrlichkeit und Glanz verwandelt. Gebt gut Acht, ihr könnt es noch brauchen. Erster Brief. Der stammt von der Frau eines der bekanntesten deutschen Evangeliumsängers. Sänger. Und diese Frau, die liegt im Sterben durch Krebs und ist vielleicht jetzt schon gestorben. Kann auch sein, dass sie nur lebt. Und deshalb möchte ich jetzt ihren Brief, den sie mir vor zwei Monaten schrieb, vorlesen. Da habe ich ihn. Lesen vor. Es mag paradox klingen. Paradox, das heißt also verstandesmäßig gar nicht zu erklären. Aber ich gehe, schreibt die durch Krebs im Sterben liegende Frau des Evangeliumsängers. Aber ich gehe durch eine wundersame reiche Zeit. Das, was ich durchlebe, erlebe ich nicht aus mir heraus. Es zeigt sich bei meinem immer schwächer werdenden Körper, dass der neue Leib in Jesu Christo Realität ist, das heißt Wirklichkeit ist. Ich kann es eigentlich gar nicht recht in Worte fassen, aber bitte versteht mich, mein Herz ist voll tiefen Frieden. Mein ganzes Vertrauen gehört Jesus. Ich habe Lust abzuscheiden und bei ihm zu sein. Ich bleibe aber auch gern noch einige Zeit hier. Ich will nichts anderes, als was er will. Das habe ich nicht von mir selbst. Ich mache keine leeren Worte. Ich bete darum, dass ich kein langes Siechtum haben möge. Kein Wunder, krebskrank. Ich bin beglückt darüber, dass ich verspüren darf, wie ich von euren Gebeten getragen werde. Ich darf getrost und froh durch meine letzten Tage gehen. Für mich geht es eilend heim. Ich durfte in diesen letzten Tagen Herrlichkeit erleben. Glaube wurde zum Schauen seiner Herrlichkeit. Spürbar erlebe ich es, wie der Leib verfällt und Jesus in mir Wirklichkeit ist. Der Tod hat seinen Schrecken für mich verloren. Jesus siegt. Was das in Wahrheit für mich bedeutet, weiß nur mein Mann, der bekannte Evangeliumsänger. Ich will nur noch danken, lieben und segnen. Alles ist nichtig. Richtet euer Leben auf die Liebe Jesu hin. In Stille heranreifen. Jesus Christus ist viel größer, als wir erahnen. Aber er kümmert sich um jeden, auch um mich. Brief einer sterbenden, an Krebs sterbenden, zerfallenden Frau. Eine edle, feine Frau. Ich habe ihr oft die Hände aufgelegt. Wir haben manche erfahren. War der eine Brief. Seid mir nicht böse, ich muss noch einen Brief lesen. Der kommt von einer 92-jährigen Frau, die ich zu Jesus führen durfte. Vor vielen, vielen Jahren. Und die schreibt Folgendes. Im vorigen Jahr, der stand vom vorigen Jahr. Mein lieber, lieber Bruder Adolf, wie danke ich dir für deinen lieben und getreuen Gruß. Ich weinte vor Freude. Oh, der Herr ist treu, er vergisst uns nicht. Halleluja! Nur noch ein Wort von dir. Und nur noch ein Wort von dir hat mir gefehlt, denn du weißt, dass eine dunkle Welle über mich ging. Hört, am 4. Oktober hat sich meine gläubige Schwägerin aus Sorge, ihre Kinder müssten sie versorgen, das heißt in ein Irrenhaus bringen. Eine Anstalt für entweder Schwerkranke oder für Geisteskranke. Das ist ein Wort, was ja die Schweizer gebrauchen, versorgen. Aus Angst, ihre Kinder müssten sie versorgen, hat sich meine gläubige Schwägerin, die Pulsader geöffnet. Aber Gott sei Dank, so ungeschickt, dass sie jetzt Zeit hat, Buße zu tun. Sie ist dran verblutet, hat etwas ungeschickt gemacht, hat keine Übung im Selbstmord. Heilig, heilig, heilig ist unser Gott. So tönt es jetzt fortwährend in meinem Herzen. Gib ihr Kraft für Geist und Seele. Aber meine Gesundheit ist zusammengebrochen. Ich harre täglich auf den Herrn. Wir müssen Jesus ähnlich werden, in allen Stücken. Er weiß ja, was ein jeder tragen kann. Ich leide an unersättlichem Durst und habe Schmerzen beim Wasserlösen. 6 bis 7 Mal jede Nacht. Aber ich nehme keine Pillen mehr. Ich habe auch keinen Arzt mehr genommen. Ich vertraue allein meinem Herrn und Heiland. Er tue, was ihm wohlgefällt. Nun ja, die Frau war im 92. Lebensjahr. Dank, Dank für deine Briefe. Wir leiden uns los von der Erde. Du und ich und alle, die Jesus lieb haben. Und bald stehen wir in seinem Lichte. Oh, wie wird das sein? Es wird Herrlichkeit sein. Ich kann mit Worten nicht ausdrücken, wie es in meinem Herzen aussieht. Frieden und Freude im Heiligen Geist. Bete und danke dem Herrn für alles, was er an mir getan hat. Gegenwärtig, soweit die Kraft es mir erlaubt, höre ich deine Stimme und die wunderbare Botschaft, die dir der Herr immer wieder schenkt, in einem Tonband von Arosa. Es ist meine letzte Verbindung mit der Gemeinde auf Erden. Droben sind dann bei der ungezählten Schar, die uns vorangegangen ist, wird es anders sein, noch herrlicher, noch schöner. Darum sage ich dir jetzt, auf Wiedersehen in der oberen Heimat, auf Wiedersehen. Und vielen, vielen Dank für all deine Bruderliebe. Der Herr wird sie dir 1000-mal vergelten vor dem Preisrichterstuhl. Deine Schwester Selma, eine Frau von 92 Jahren. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns zubereitet und löst. Dass er uns ganz elend macht in uns selbst. Aber dass in diesem Elend sein, hier Altersschwäche, 92 Jahre, dort Krebstod, dass er in unserer Not uns so nahe ist, dass wir so wonnetrunken in ihm ruhen, dass wir mit Freuden Lust haben, Abschied zu nehmen und beim Herrn zu sein. Bitte, das kann Gott geben und das will er uns geben und das brauchen wir. Und Geringeres reicht nicht aus. Geringeres nicht. Nur denen, die sich selbst ganz Gott geben, gibt Gott sich selbst ganz. Ich will nicht mehr viel sagen. Wir erwarten noch ein Schlusswort von unserem Bruder Hans. Und deshalb will ich noch einige Grundlinien ziehen. Ich möchte sagen, die Gottes-Ebenbildlichkeit ist Herrlichkeit. Und die Gottlosigkeit ist Schmach und Schmerz und Schande, Finsternis und Angst. Dahin führt uns der Teufel. Aber der Herr Jesus führt uns in den Glanz, in die Freude. Der Himmel, ich sage jetzt etwas, das haben die alten Väter viel besser gewusst als wir modernen, dummen Menschen. Die alten Kirchenväter. Der Himmel ist ein Ort des Wohlgeruchs. Die Gebete der Heiligen sind ein süßer Duft, ein Wohlgeruch in Gottes Nase. Ja, hat der Gott auch eine Nase? Ja, ihr habt ja auch eine. Und wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Bitte? Ein süßer Wohlgeruch. Und die Finsternis und die Totenreiche, abgestuft natürlich, nicht alle in gleichem Maße, sondern abgestuft nach dem Grad unserer bewussten Sünde, sind ein Ort des Gestankes und des Grauens. Wer mal etwas gehört hat von einem der unangenehmsten Tiere, den es gibt, der wird das verstehen. Ich habe einen Bericht gelesen von einem Bär, eine gewisse Art von Bären, von den Braunbären Nordamerikas. Das sind die stärksten Tiere, die es gibt in ihrem Körper, nach ihrer Körpergröße. Und diese Braunbären, wenn die ihr Futter zu sich nehmen, und es kommt ein anderes Tier, und die ihnen das wegnehmen, da haben die aber einen Schlag weg, da wagt sich keiner hin. Nur ein Tier darf zu dem Braunbär kommen, und der Braunbär, der teilt sein Fressen mit diesem Tier. Und dieses Tier fürchtet der Braunbär. Obgleich es klein und schwach ist, gar nicht mit ihm zu vergleichen. Das ist das Stinktier. Das Stinktier, das sondert, spritzt eine solch fürchterliche, stinkende Flüssigkeit aus auf seine Feinde, dass das lange dauert, bis dieser widerliche Geruch, der sich überall festsetzt und einätzt, bis der verschwunden ist. Vor dem hat er Angst. Wenn deshalb ein Braunbär frisst, hat eine Beute vor sich, irgendwelcher Art, und es kommt ein Stinktier, dann lässt er das ruhig teilnehmen. Der hat mehr Verstand als die meisten Menschen und die meisten Politiker. Der Braunbär, der weiß, mit einem Stinktier darf man sich nicht auseinandersetzen. Sonst kann einem was passieren. Da nimmt er dein Teil Fraß. Und einem knurrenden und bellenden Hunde gibt man einen Knochen mehr. Da hast du den Wurstzipfel und die Knochen. Ja, das sind praktische Wahrheiten, die wir lernen aus der Bibel und aus der Natur. Denn die ganze Natur ist ein großes Bilderbuch Gottes. Die ganze Natur ist ein Abbild geistlicher Wahrheiten, die hier in einer tieferen Sphäre vermischt mit Schmerz und Leid und Sünden und Blut und Schweiß und Tränen und Elend und Gestank und Jammer und Enttäuschung ist hier unten noch alles vermischt. Dort oben nicht mehr. Da ist ein unaussprechlicher Glanz. Gottes Ebenbildlichkeit ist Unverweslichkeit, ist Herrlichkeit, ist Schönheit. Gottes Ebenbildlichkeit ist unaussprechlich, sodass wir einmal staunen werden. Wir werden ihn sehen, wie er ist und werden ihm gleich sein. Das ist unser Ziel. Und etwas von diesem Ziel lebt und blüht und brennt und leuchtet schon jetzt in uns, wenn wir uns ganz dem Herrn öffnen. Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wenn noch zwei, drei da sind, die noch nicht ganz ihr Leben dem Herrn gegeben haben, Es sind noch ein paar liebe Menschen da. Ein paar ganz liebe Menschen sind da. Einer, der mir sehr nahe steht. Ich sage nicht, wer das ist. Gebt euer Leben ganz dem Herrn. Ihr werdet Wunder und Wonnen erfahren, ohne Gleichen. Ihr Gläubigen, die ihr den Herrn Jesus kennt und eure Bibel kennt, ist das wahr, was ich sage? Oder sage ich zu viel? Nein, zu wenig. Man kann das gar nicht ausdrücken. Jesus ist wunderbar. Gelobt sei sein Name. Halleluja. Amen.
Wir haben uns im Stuttgarter Raum mit diesem Thema in der letzten Zeit schon beschäftigt. Und weil nun etliche aus diesem Raum da sind, muss ich feststellen, dass ein Prophet im eigenen Lande nicht angesehen ist. Und drum sollen Sie die Ohren zumachen, wenn ich nochmal dasselbe sage. Wenn ich nochmal dasselbe sage, was ich dort in den Kreisen gesagt habe. Man kann aber auch die Ohren auflassen und kann es zweimal hören. Das schadet dann auch nichts. Wir haben vorhin die Frage gehört, ob der liebe Gott eine Nase hätte. Ja, der Herr Jesus hat sicher eine gehabt. Sonst hätte der Tacitus, der ja über Jesus geschichtlich geschrieben hat, hätte das festgestellt, dass er keine Nase gehabt hätte. Wenn der Sohn eine Nase gehabt hat, und der Sohn hat gesagt, wer mich anschaut, der sieht den Vater, dann hat er auch eine gehabt. Und weil nun der Herr Jesus in unser Fleisch und Blut heruntergekommen ist, deshalb haben wir eben auch dasselbe Angesicht. Und wir sind nach 1. Mose 1, Vers 26 in einer doppelten Relativitätsbeziehung zu Gott geschaffen worden. Dort heißt es, lasset uns Menschen machen in seinem Bild. Und dann kommt das zweite Wort. Die haben Gleichnis geschrieben. Es heißt, in seiner Ähnlichkeit. Wir sind also erstens nach dem Bild, zweitens nach der Ähnlichkeit Gottes geschaffen. Und um dieses eine Wort heute hat das, was Bruder Heller gesagt hat, seine ganze Existenz gewonnen. Um dieses Wörtlein Bild, Ikon. Der Grieche, die griechisch-katholische Kirche hat die Ikonen, da im Herrgottswinkel diese schönen, oft sehr teuren Bilder. Und Ikon heißt Erbbild. Wir sind also nach dem Erbbild, nach der Erbmasse Gottes geschaffen. Und nicht nur, wie der zweite Ausdruck heißt, nach seiner Ähnlichkeit. Wenn wir also zurechtgebracht werden, dann wird es auch eine zweifache Zurechtbringung geben. Die innere Seite, von der wir heute Mittag wunderbar gehört haben. Die äußere Seite, für die es heute Mittag keinen Raum hatte. Es war viel besser, dass man die innere Seite betont. Wenn man äußerlich zurechtgebracht wird in die Ähnlichkeit Gottes, die wir ja alle verloren haben, wir haben ja entweder einen Schnitzbuckel oder Schiefaugen oder eine Mordstomate da vorn dran oder irgend sonst etwas ist los oder O-Beine oder irgend sonst eine Viecherei, nicht wahr? Aus der wir sehen, dass die Ebenbildlichkeit, die Ähnlichkeit mit Gott, die haben wir schon längst verloren. Wir haben viel mehr verloren. Wir haben das, was von der Erbmasse Gottes uns übergeben wurde als dem ersten Menschen, haben wir auch verloren. Und beides wird wiederhergestellt werden. Das heißt, wir werden einmal der Ähnlichkeit Gottes wieder gleichen. Wir werden Gott ähnlich sein, dem Äußeren nach. Alle Verzerrungen und so weiter werden einmal weggetan werden. sagt uns das die Bibel? Oh ja, in 1. Johannes 3, Bruder Heller hat es angeführt, nur wird dieses Wort nicht richtig wiedergegeben. Dort heißt es in Vers 2b, wir wissen, oder ich lese den ganzen Vers, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht ins Licht gestellt worden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es ins Licht gestellt werden wird, wir ihm gleich, schreiben die, wir werden ihm wieder ähnlich sein. Alle Disharmonie, alle Verzerrung wird wieder weggetan sein. Das wird die eine Seite sein. Die äußere Zurechtbringung, von der Paulus in 1. Korinther 5 sagt, das würde en atomo in einem Augenblick geschehen. Das Zeitwort für diese Zurechtbringung, das heißt metaschematizoo. Da ist das Wort Schema drin. Wir sind alle äußerlich aus dem göttlichen Normalschema herausgefallen und werden alle wieder, Meta heißt bei oder hinein, in die göttliche Ähnlichkeit verwandelt werden. Das geschieht en atomo. Heute gibt es Chiropraktiker, die korrigieren schiefe Augen und Bullennasen und andere Dinge und Schlappohren und was es alles gibt. Dann gibt es Make-up-Leute, die bemalen und so weiter. Das sind alles, ja, der im Himmel thront, lacht ihrer. Das wird alles einmal ohne Nadel und Faden und Farbe, wird das wieder hergestellt werden. Viel wichtiger ist das andere Wort, dass wir ins Erbbild wieder hineinkommen. Und da haben wir ja schon eine ganze Menge von Worten gelesen. Eines möchte ich noch dazu fügen. Das steht in Römer 8. Dort heißt es, Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem inneren Erbild seines Sohnes, und jetzt kommt nicht mehr das Zeitwort oder Eigenschaftswort, das mit dem Hauptwort Schema zusammenhängt, sondern jetzt kommt das Wort, das wir aus der Naturgeschichte kennen, von der inneren Umwandlung meines Wegens einer Raube in einen Schmetterling, von der Morphologie. Metamorphoo, das ist die innere Umwandlung und von der haben wir heute Mittag im Wesentlichen gehört. Es ist dem Paulus vorbehalten gewesen. Der Johannes durfte erst von der Ähnlichkeit schreiben. Der Apostel Paulus durfte vom inneren Erbbild schreiben. Damit, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Erbbild seines Sohnes Symorph, innerlich wesensmäßig zu sein, damit dieser Sohn, der Erstgeborene, nicht unter Stiefbrüdern oder Adoptivbrüdern, sondern unter wirklichen Brüdern sei. Um das geht es. Und da heißt es in Philipper 3, Vers 21 vom Herrn Jesus, der unseren Leib der Niedrigkeit äußerlich umgestalten wird. Dort ist das äußere Wort genommen für die Ähnlichkeit. Und jetzt kommt das Innere zur inneren Wesensgleichheit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Und wenn wir vorher gehört haben, dass der neue Mensch einfach in eine andere Umgebung, in ein anderes Land gleichsam hineinversetzt wird, aufgrund dieser Hoffnung, er das jetzige sichtbare Land leichter hergeben könnte, dann ist das so nach dem Auferstehungskapitel ganz genau beschrieben. Dort wird gefragt im 4. Abschnitt, wie werden die Toten auferweckt? Und man kriegt keine Antwort darauf. Aber man kriegt die Antwort drauf, in 1. Korinther 15, Vers 43 und 44, wo man auferweckt wird. Hier wurde gesät in einem Lande der Schwachheit. Man wird auferweckt in einem Lande der Herrlichkeit. Wird dort auch einer hineinkommen mit nicht hochzeitlichem Kleid? Nein, das wird Gott nicht machen. Wenn er seine Kinder auferweckt in einem Lande der Herrlichkeit, dann wird er sie auch herrlich machen. Dann wird diese Morphologie zur Tatsache werden, von der es in Matthäus 17 vom Herrn Jesus beschrieben heißt, sein Angesicht wurde oder leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Dort wird diese innere Umgestaltung, dass sein Angesicht von innen heraus und die Kleider auch von innen heraus geleuchtet haben. Auf das kommt es an, dass unser innerer Mensch wesensmäßig umgeformt wird. Wie es in Römer 12 heißt, dort wird nun die Tatsache geschildert, wie diese Umwandlung vollzogen wird. Ich habe vorher gesagt, unsere äußere Ähnlichkeit, die kann man ein bisschen durch Chiropraktik und Make-up kann man ein bisschen aufpolieren und aufbügeln. Kann man das auch innerlich machen? Das geht nicht. Aber wodurch vollzieht sich dieser Umschwung? Römer 12, Vers 2. Und stellt euch nicht dem Schema dieses Äons gleich, sondern werdet innerlich umverwandelt. Da kommt dieses innere Wort durch die Hinauferneuerung eures Denksinnes. Das scheint mir der wichtige Faktor zu sein, dass wir nicht mehr herunterdenken, sondern hinauf. Das klingt so einfach, aber ich möchte doch zum Schluss noch das Wort aus Galater 4, Vers 19 lesen. Dort heißt es, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch, die schreiben wieder gestaltet, nein, zum Wesen geworden ist, wesenhaft geworden ist. Da merken wir, das kostet Geburtswehen. Da brauchen wir ein ganzes Leben dazu. Und es ist wunderbar, wenn in einer Gemeinde, ob klein oder groß, das Zeugnis durchdringt. Einst musste ich so und so handeln. Heute habe ich das nicht mehr nötig. Einst stand ich unter dem Zwang dieser oder jener Anlage meiner alten Natur. Heute stehe ich in dem Leben Christi drin, wo ich das nicht mehr zu machen brauche. Seht, das bedeutet für mich Auferstehung im Alltag. Aber keine schnelle Angelegenheit. Etwas, wo man das ganze Leben daran lernt, aber glücklich sein darf, wenn man merkt, Gottes Mühlen mahlen das Weizenkorn des Wortes Gottes in meinem Leben doch arg langsam. Es dauert oft Jahre, bis es wieder einen Rucker gibt, aber trefflich fein. Das ist Gottes Arbeit. Und ich muss sagen, was der Adolf vorhin gesagt hat, alles, das hat mich selbst betroffen. Und da bin ich dran und möchte den Herrn bitten, Herr, vollende du dein Werk in mir selber. Es geht heute nicht mehr um Zusammenfassung von Gruppen und Ansichten und Meinungen, sondern es geht darum, dass der Einzelne fertig gemacht wird, hineinverwandelt wird in das Erbbild Gottes.